Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg.
Und wir sind heute in Dorfweil auf dem Gründerlab, der jährlichen Tagung für Gründerinnen und Gründer. Und dies ist ein Live-Podcast.
Mit Hund.
Mit einer wunderschönen Hündin. Und neben mir als Gast heute ist Lukas Furch. Er ist der Leiter für das deutschsprachigen Bereich für The Chosen und ist dort angestellt. Ja, wofür bist du angestellt, Lukas? Erzählst du uns mal etwas dazu?
Die Serie öffentlich zu machen, Menschen zu erzählen, dass es die Serie gibt, zu erzählen, was es ist, Trailer zu zeigen, so wie heute.
Und darauf sind wir jetzt gespannt. Was ist das Geheimnis von The Chosen und warum könnte das für die christliche Community wichtig sein?
Genau, ich habe es ja gestern schon so ein bisschen angedeutet, dass die Serie für mich eine Erfüllung ist von einem Weg. Und ich glaube, dass das für uns alle so sein kann. Und damit meine ich nicht uns 50 hier und auch nicht uns vielleicht knappe Milliarde Christen auf der Welt, sondern uns 8,5 Milliarden, nämlich jeden Menschen, den es so gibt auf der Erde. Die Sache bei The Chosen ist, es ist ein Ansatz, wo ich gestern schon so ein bisschen angeteasert habe, dass es immer wieder notwendig ist, bestimmte großartige Ideen oder großartige Dinge, die passiert sind in dem Verlauf der Geschichte, neu zu interpretieren. Ich habe gestern kurz erzählt von Arun Gandhi, dem Enkelsohn von Mahatma Gandhi, der es auch als seine Lebensaufgabe gesehen hat, ist übrigens leider vor ein paar Wochen gestorben, die Geschichten oder die Philosophie von seinem Großvater, von Mahatma Gandhi, immer wieder neu zu erzählen, in die neue Zeit zu interpretieren. Und wir bei The Chosen machen genau das. Wir erzählen die größte Geschichte, die die Menschheit jemals erlebt hat, in der Art und Weise, wie wir es heute an unsere trainierten oder auch manipulierten Gehirne funktioniert, nämlich über eine Serie. Und der Ansatz von dieser Serie ist es, die Geschichte von Jesus so authentisch wie möglich zu zeigen. Authentisch zu zeigen, was verschiedene Menschen dazu begeistert, eben Kirche zu gründen, wie euch, aber auch authentisch zu zeigen, was für viele andere Menschen vielleicht eine Nebengeschichte ist oder eine Geschichte ist, die sie an Weihnachten hören. Wir probieren uns auf die heutige Zeit draufzusetzen, das heißt, wir erschaffen diese Serie, die man sich, okay, ich glaube, für das kleine Kind ist noch nicht ganz relevant, was wir machen. Er hat aber auch den Trailer verpasst. Genau, also wir probieren, die Geschichte so zu präsentieren, dass sie für uns aufnahmefähig ist. Das heißt, wir haben angefangen damit, als die Serie gestartet ist, dass man die Serie nur über eine kleine App schauen kann. Das heißt, jeder von uns trägt dieses kleine zweite Gehirn, oder die meisten zumindest von uns in der Tasche. Auf dem Handy kann man sich die Serie einfach lockerflockig anschauen, komplett umsonst. Es gibt quasi keine Barriere, außer dass man eine App runterladen muss. Man muss sich da nicht anmelden, man muss da nichts für zahlen. Also ganz passend zu der heutigen Zeit. Das passiert aber auch im Inhalt. Wir erzählen die Geschichte so, dass sie niemandem aufstößt. Niemand muss das Gefühl haben, ich muss jetzt ein Christ werden, um diese Serie zu gucken. Man kann die Serie sich einfach anschauen, ob man Jesus kennt oder nicht. Völlig, also macht keinen Unterschied, ob man Jesus für den Sohn Gottes hält, ob man Jesus für den großen Propheten hält. Es ist alles, jeder ist willkommen. Genau, das ist eine sehr angenehme Art und Weise, uns mit dieser heutigen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Warum dieses Konzept jetzt so einen Riesenerfolg hatte und in unzählige Sprachen übersetzt wurde, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch eine Sprache gibt, die nicht subtitled ist, also es gibt keine Ausrede mehr für niemanden, diese Serie nicht zu sehen, wissen wir nicht, oder weiß ich zumindest nicht, es gibt verschiedene Theorien darüber, aber es ist bis heute das größte Crowdfunding-Projekt aller Zeiten. Es ist, würde ich sagen, aus meiner Perspektive, die natürlich sehr subjektiv ist, im Moment die erfolgreichste Serie, die es gibt auf der Welt. Wir haben, genau im Hintergrund, Die Fische. Es ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, die es im Moment gibt. Wir brechen eigentlich einen Rekord nach dem anderen. Es ist weltweit unfassbar. Jetzt hatten wir gerade in Amerika die Staffel 3 im Kino. Es hat komplett, in Amerika heißt es Box Office, also die verkauften Tickets für eine Premiere. Wir haben die großen Hollywood-Serien geschlagen. Wir sind in Deutschland seit dem Tag 27. August sind wir Platz 1, also 27. August 2021 sind wir Platz 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das ist der Tag, wo die Serie rauskam. Also wir haben, es ist unfassbar, die Serie scheint für viele Menschen wirklich relevant zu sein und hat natürlich den riesengroßen Booster mit Menschen, für die dieser Jesus, den wir präsentieren, der Sohn Gottes ist, ist die Serie natürlich nochmal was Besonderes, als einfach nur sich das abends bei Netflix anzuschauen. Dadurch ist natürlich direkt ein Großteil der Menschheit sehr intuit, sage ich mal. Genau, und ich will heute über diese Serie, die ihr jetzt gerade gesehen habt, die viele von euch auch schon kennen, mit der viele auch schon gearbeitet haben, wie ich gehört habe, möchte ich ein bisschen zeigen, wie mein Ansatz an die Serie ist und warum die eben genauso relevant auch für euch sein kann. Ihr seid jetzt alle gerade kurz nach oder länger nach einer Gemeindegründung. Wer hatten von euch in den Gemeindegründungen schon mit der Serie gearbeitet oder sie mal gezeigt oder sie irgendwie mal erwähnt? Vereinzelt, hier und da. Könntet ihr in einem Satz zusammenfassen, wie damit die Erfahrung bisher war? Also hat das funktioniert? War das relevant für die Leute? Würdet ihr es empfehlen? Einfach kurz zwischenrufen. Das Schöne an der Serie ist, wie du es jetzt auch gesagt hattest, oder wie ihr beide eigentlich gesagt hattet, es ist eine, was wir vorbereitet haben, in der Struktur angepasst an die heutige Zeit, im Inhalt angepasst an die heutige Zeit. Und sie schafft es, etwas zu vermitteln, was wir seit Jahrhunderten probieren, mit Worten zu vermitteln, schafft sie es, auf einer Gefühlsebene zu vermitteln. Und ich will deswegen heute eigentlich viel über diese Wirkung reden oder über die Rolle der Serie, der Weitergabe des Evangeliums. Weil das ist für uns als Christen ja generell ein endlos Thema, wie können wir das Evangelium so präsentieren, dass es relevant für Menschen ist. Und die Serie macht das über einen Ansatz, und zwar das Storytelling. Geschichten zu erzählen ist super relevant für unsere heutige Zeit. Und das Problem ist, dass wenn man die Geschichte von Jesus erzählt, man immer nur die kleinen Dots hat und die kleinen Highlights, die wir aus der Bibel kennen, weil die Bibel auf eine bestimmte Art und Weise produziert ist. Ich will jetzt nicht in die Bibelgeschichte einsteigen, aber die Bibel hat eine gewisse Entstehungsgeschichte, wo bestimmt Wert gelegt wurde auf bestimmte Teile, wo Wert gelegt wurde aus einer bestimmten Perspektive von dem Römischen Reich und so weiter. Kaiser Augustus, 315 nach Christus, ist halt ein anderer Kontext, wie den wir heute haben. Das heißt, wenn wir uns heute die Bibel anschauen, sehen wir bestimmte kleine Highlights, aus denen man nicht wirklich eine ordentliche Geschichte machen kann. Gutes Beispiel ist, ich habe mich eigentlich, ich weiß nicht, ob das an meinem jugendlichen Leichtsinn lag oder daran, dass die Bibel da einfach keinen großen Wert drauf legt, ich habe die Jünger immer als eine Person gesehen. Der Jünger, der Proto-Jünger, die Jünger, die halt da immer da sind. Der eine sagt mal was, der andere sagt mal was. Die einzige Unterscheidung, die ich machen kann, ist, dass ich halt weiß, es gibt Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jetzt weiß ich aber zum Beispiel schon, dass Markus gar kein Jünger von ihm war, sondern eigentlich ein Jünger von Paulus. Also viel später hat Jesus gar nicht kennengelernt. Markus war der Erste, der das aufgeschrieben hat. Lukas hat danach noch die Apostelgeschichte geschrieben und Johannes hatte halt eine sehr theologische Überzeugung. Das heißt, da komme ich schon durcheinander. Und jetzt sehe ich in der Serie verschiedene Charaktere. Ich lerne Leute kennen, ich erlebe deren Lebenssituation, ich erlebe das, wie dieses Ministry, was Simon Petrus eingeht, Jesus zu folgen, was für eine Konsequenz das hat für seine Ehe zum Beispiel. Wie anstrengend es auch sein kann, unterwegs zu sein mit vielen Junggesellen, wenn du eigentlich verheiratet bist und zu Hause eine Frau auf dich wartet, die gerade in der damaligen Zeit eben auch mit ganz krassen Nöten zu kämpfen hatte. Kleiner Spoiler, die beiden werden schwanger und Simon bekommt gar nicht mit, dass er Vater werden würde, dann verlieren sie das Kind. Also wie geht man mit so einer Situation um, während du einem Prediger hinterherläufst und zu Hause deine Frau ein Kind verliert, von dem du gar nicht weißt, dass es existiert. Also solche Probleme und solche Lebenssituationen überhaupt mal wahrzunehmen, um dieser Person Charakter zu geben, um später auch zu verstehen, wie es dazu kommt, dass Simon Petrus halt eben der erste Papst wird oder wie das dazu kommt, dass Johannes eben ein ganz eigenes Evangelium schreibt, wie es dazu kommt, dass vielleicht mehr andere Jünger losziehen in irgendwelche andere Teile der Erde und davon Jesus erzählen, also um dem Ganzen wirklich einen Kontext zu geben. Und wie gesagt, was unser Anliegen ist, ist einen authentischen Jesus zu zeigen und wir zeigen den, indem wir ihn aus den, habe ich gestern auch schon so ein bisschen angedeutet, aus den Augen der Menschen zeigen, die ihn miterleben. Und das Schöne daran ist, dass dadurch für mich als Zuschauer nicht nur der Jesus ein Vorbild wird, weil ich nun mal mit Jesus nicht sehr krass relaten kann. Er ist ein witziger Dude, er spricht meine Sprache, mittlerweile spricht er sogar Deutsch, das ist ja hervorragend. Ich kann aber nicht so ganz mit ihm relaten, weil er einen ganz anderen Ansatz ans Leben hat. Er hat eine bestimmte Mission und die habe ich nicht. Er geht los und heilt Menschen, das tue ich nicht. Er lässt sich ans Kreuz schlagen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal am Kreuz gehangen haben. Ich bisher nullmal. Ich kann damit nicht so krass relaten, wie man sich fühlt oder wie man sich, was das mit einem macht, an einem Kreuz zu hängen. I don't know, weil ich es halt noch nie gemacht habe. Was ich aber weiß, ist, wie es sich anfühlt, wenn man seine Steuern zahlen muss. Was ich weiß, ist, wie es sich anfühlt, wenn man mal sauer auf seinen Bruder ist. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man mal verliebt ist. Diese ganzen Dinge kann ich nachvollziehen. Und deswegen ist unser Ansatz, auch für alle 8 Milliarden, ich weiß, wir sind mittlerweile schon mehr als 8 Milliarden, sagen wir mal 9 Milliarden, für alle 9 Milliarden Menschen zu sagen, lasst euch diese Geschichte, die wir euch erzählen, eine Inspiration sein zu was auch immer. Lasst euch von der Geschichte inspirieren und das Einzige, was wir connecten hintenrum, ist zu sagen, dieser Jesus ist in der Serie immer wieder die Person, die eine Lebensgeschichte 180 Grad dreht. Und ich schließe das hier gerade nochmal an, damit ihr seht, mein Hintergrundbild von meinem Laptop ist diese, ihr habt es eben gesehen, sind diese verschiedenen Fische. Und das macht die Serie aus, dass sie in dem Trailer, weiß nicht, für die, die die Serie kennen, läuft im Vorspann, siehst du verschiedene Fische, die in eine Richtung schwimmen und die Churchies unter euch sind, die Kirchenmäuse sind, die kennen auch dieses Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Und man sieht nach und nach, wie sich 12 von diesen Fischen gegen den Strom wenden und Jesus hinterhergehen. Und das ist, würde ich sagen, der größte Ansatz an das Wort Evangelisation, zu sagen, wir sehen in der Serie, wie Jesus evangelisiert, wie sich Menschen um 180 Grad drehen, weil sie mit Jesus in Berührung kommen. Und da endet auch schon unser evangelistischer Anspruch, zu sagen, wie das passiert, ist immer unterschiedlich. Bei jedem von diesen Jüngern, und ich will sie gar nicht 12 nennen, weil es sehr viel mehr Jünger und Jüngerinnen in der Serie gibt, bei jeder Begegnung zwischen Jesus und diesen Menschen ändert sich etwas anderes. Der erste große Moment, wo Jesus überhaupt das erste Mal Screentime bekommt, ist nach 30 Minuten in der ersten Episode, wo er einfach Maria umarmt. Er spricht ihr Wert zu, er nennt sie bei ihrem echten Namen, er spricht ihr einen Vers zu, der für sie eine Riesenbedeutung hat. Und mehr passiert da nicht. Er nimmt sie in den Arm und apparently, also anscheinend, ändert es ihr gesamtes Leben. Sie hat vorher zu kämpfen mit, man muss es gar nicht in Worte fassen, aber sie hat ein wirklich sehr schweres Leben, denkt über Selbstmord nach und nach dieser Umarmung von Jesus ist alles anders. Sie sagt es in der zweiten Folge sehr, sehr treffend, ich war früher so, heute bin ich so und alles, was dazwischen passiert ist, war er. Das ist schon alles an Wording, was wir quasi uns als Christen mitgeben, wie wir mit dieser Serie evangelisieren können. Es ist jedes Mal unterschiedlich. Und deswegen will ich den Punkt, den ich heute machen will, eigentlich sagen, das, was man mit der Serie machen kann, liegt in euren Händen. Ihr könnt diese Serie nutzen als ein Tool in Gemeindegründung, um etwas zu verdeutlichen, weil wir tun es nicht. Wir präsentieren eine authentische Geschichte auf die beste Art und Weise, die wir können. Was ihr mit dieser Geschichte macht, ist eure Sache. Unser großer Ansatz oder meine Leidenschaft, wie ihr gestern auch das gehört habt, warum es mir so ein großes Anliegen ist, bei Chosen mitzuarbeiten, ist, weil ich alles, was ich gesehen habe mit diesen verschiedenen Strukturen, jede christliche Gemeinschaft macht es anders. Da kann man in Freikirchen schon super viele Unterschiede sehen, wenn man darüber hinausschaut und sich anguckt, was ist denn die Legacy, was ist denn das Erbe von der Geschichte von Jesus? Unfassbar Unterschiede, unfassbar große Unterschiede. Ich bin aufgewachsen in einer baptistischen Gemeinde, wo das einen freikirchlichen Ansatz hatte, zu sagen, du kannst Beziehung mit Jesus leben, wir treffen uns, um Jesus zu feiern, um Jesus anzubeten. Viele andere Leute machen das anders. Wenn ihr in die anderen Kirchen schaut, katholische Kirche, ganz anderer Ansatz, eine sehr große Ehrerbietung an Jesus, an Maria, die wir hier auch kennenlernen in der Serie, die auch eine wirkliche Powerfrau ist, sehr, sehr viel beobachtet. Dann guckst du weiter in die orthodoxe Kirche, koptische Kirche, Landeskirche. Jeder geht mit diesem Erbe von Jesus anders um. Und jetzt haben wir neuerdings, gerade gestern das erste und morgen der zweite Teil, ein Interview mit dem äthiopischen Prinzen rausgebracht, der in der orthodoxen Kirche ist und der das erste Mal auch über den Islam erzählt. Wie seine Menschen aus der orthodoxen Kirche von damals mit dem Islam in Berührung gekommen sind und gemerkt haben, ah, wir beten den gleichen Jesus an, okay, dann könnt ihr hierbleiben. So, den gleichen Jesus, der Islam und das Christentum, wie kann das denn sein? Das heißt, umso weiter ich gucke, umso unterschiedlich ist diese Legacy, ist dieses Erbe, was die Geschichte von Jesus in oder was wir mit der Geschichte von Jesus gemacht haben. Und deswegen ist es unser Ansatz zu sagen, alles, was wir tun können, um all diese Dinge zu vereinen und eine gemeinsame Basis zu schaffen. Vor allem gerade für die Kirchen, die sich ja tendenziell auch gerne mal gegenseitig 30 Jahre lang bekriegen, wir das heute natürlich nicht mehr mit Waffengewalt machen, aber immer noch sehr gut darin sind, uns gegenseitig den Glauben abzusprechen. Wie können wir eine Basis schaffen, die uns verbindet, wo die Leute keine verbindenden Elemente mehr sehen? Und wir sind der Meinung, dass es die Geschichte von Jesus ist. Wertefrei, interpretationsfrei, frei von Theologie. Wir werden, kann ich euch hiermit versprechen, niemals eine Kirche werden. Wir werden keine theologische Institution werden, denn wir erzählen eine Geschichte, die wir euch, Kirchengründern, aber auch allen Kirchen, die schon existieren, gerne an die Hand geben wollen, für die Menschen, die sich auf unsere Basis zurückbesinnen wollen. Und das ist ein sehr hehres Ziel und es ist auch groß gesprochen und Klaus hat ja gestern auch schon gesagt, wenn man irgendwas macht, was Erfolg hat, hat man auch die Tendenz, ein bisschen eingebildet zu werden. Das sehen wir auch und sind wir auch sehr vorsichtig. Wir haben da einen hervorragenden Schreiber der Serie vor uns, Dallas Jenkins, der selber evangelikaler Christ ist und das in seinem Leben so gebrochen wurde, dass er, glaube ich, niemals wieder auf den Gedanken kommen könnte, dass er genial ist. Den Gedanken habe ich trotzdem, ich finde ihn genial, den Typ, aber er ist sehr bodenständig und macht sich regelmäßig über sich selbst lustig, um das auch alles mit ein bisschen Humor zu nehmen. Trotzdem ist dieser Ansatz, wir wollen den authentischen Jesus repräsentieren und darstellen, natürlich ein sehr großer. Und wir bekommen da auch gerade aus der christlichen Szene sehr, sehr viel Kritik für, wo gesagt wird, was ihr da präsentiert, ist nicht Jesus. Ihr baut den Sarg des Christentums, ihr habt antichristliche Tendenzen, wir boykottieren diese Serie. Gerade Leute, die, also ich würde mal sagen, ein umso gefestigter dein eigenes Bild von Jesus, umso schwieriger wird es dir fallen, diese Serie zu feiern. Umso größer dein absoluter Wahrheitsanspruch, umso schwieriger ist es, den Wahrheitsanspruch abzulegen und sich diese Serie anzuschauen, wo der Wahrheitsanspruch nicht gemacht wird. Und um diese Kritik, ich verstehe die Fälle total, also ich habe die tatsächlich nicht erwartet, aber ich kann es nachvollziehen, dass es für Leute schwierig ist, eine menschliche Darstellung eines Jesus sich anzuschauen und auszuhalten, dass wir behaupten, das wäre authentisch. Und trotzdem will ich mit einem kleinen, bevor ich gleich zum Abschluss komme, mit einem kleinen Einblick in das Making-of euch ein bisschen oder Menschen generell diesen Stachel ziehen, sag ich mal. Weil tatsächlich ich zwar verstehen kann, wo diese Kritik herkommt, aber ich nicht verstehen kann, dass man gerade aus Gemeindensicht, und viele von euch sind wahrscheinlich Leute, die sonntags im Gottesdienst stehen und auch selber predigen, ich finde es ein bisschen ungerecht, dass man uns an einem anderen Maßstab misst als eine Predigt. Weil was wir tun ist, wir präsentieren auf eine subjektive Art und Weise, wie uns die Jesus-Geschichte vorkommt. Und das ist das, was ihr alle sonntags auch macht, was ihr in jeder Predigt macht. Ihr präsentiert subjektiv, wie euch die Geschichte von Jesus vorkommt. Ihr reicht das mit eigenen Geschichten an, die teilweise, ihr habt das gestern von mir gehört, wie meine Geschichte ist super subjektiv. Wenn ich jetzt anfangen würde, von meiner Geschichte zu erzählen, dann gibt es einen einzigen Zeugen für diese ganze Geschichte, nämlich mich. Und auch teilweise, ich hab das gestern kurz erzählt, in meiner sehr evangelikalen Zeit hatte ich dieses Erlebnis, wo ich sagen würde, durch ein Wunder ich auf einmal Spanisch sprechen konnte, dass der einzige Zeuge, der das miterlebt hat, bin ich. Und ich weiß nicht mehr, wie das genau abgelaufen ist. Das war eine evangelikale Zeit von mir. Es hat mich geprägt. Das war die Hauptsache. Es gibt davon keine Aufnahmen. Ich kann das nur so wiedergeben, wie ich es in meiner Erinnerung habe. Und das ist hier anders. Das heißt, das, was wir hier produzieren, kleiner Einblick in das Making-of der Serie, ist etwas, was viel besser ist als jede Predigt, die ich jemals halten könnte. Denn es ist nicht ein Hirngespinst von Dallas Jenkins und die Geschichten, die dazu erfunden werden, um dem ganzen Kontext zu geben und auch eine Relevanz zu geben, sind nicht Geschichten, die sich Dallas Jenkins ausdenkt, sondern sind Geschichten, die sich das ist ein Triumvirat an Schreibern, das ist Dallas Jenkins, Tyler Thompson und Ryan Swanson, drei Leute, die in vielen Wochenenden und viel Schweiß und Blut und vor allem sehr, sehr viel Gebet und sehr, sehr viel zerfledderten Bibeln eine Geschichte schreiben, wie, also was brauchen wir, um zum Beispiel das Fischwunder von Petrus relevant zu machen. Wenn wir vorher nicht wissen, dass Petrus Steuerschulden hat und nur per Fische seine Steuerschulden bezahlt werden kann, ist es zwar schön, dass Jesus auf einmal von irgendwo Fische erzeugt, aber nicht wirklich krass relevant für ihn. Wenn wir jetzt über mehrere Folgen nachvollziehen, in den ersten vier Folgen, wie schwierig das Leben von Petrus ist, weil er keine Fische fängt und weil er seine Steuern nicht zahlen kann, dass er sein Haus verliert, dass er seine Ehe belastet. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ah, ich würde gerne dem Petrus zeigen, dass er mir wichtig ist. Ich lasse ihn Fische fangen und zwar unfassbar viele. Jetzt macht das alles Sinn, jetzt gibt es alles Kontext. Jetzt kann ich wirklich verstehen, warum dieses Wunder von Jesus eine tatsächliche Relevanz für Petrus Leben hat. Das heißt, diese Geschichten denken sich drei Leute aus. Dann gehen diese Geschichten in eine Beratungssession von vier Beratern. Einem messianischen Juden, einem Katholiken, einem amerikanischen evangelikalen Pastor und einem orthodoxen Berater. Und diese verschiedenen Berater checken die Geschichten auf, wie ist es aus meiner Perspektive? Ist es wirklich authentisch? Kann das sein, dass es so gewesen ist? Hey, das finde ich super antibiblisch, das kann nicht sein. Jesus ist niemals so mit Menschen umgegangen. Frauen hatten damals noch keine Namen, das dürfen nicht genannt werden und so. Geht durch eine riesengroße Beratungssession von theologischen Beratern. Neben den Vieren gibt es nochmal ganz viele andere, die da auch drauf schauen. Ganz, ganz viele Augen, die da drauf sehen. Dann geht es in die nächste Instanz von historischen Beratern, wo gecheckt wird, wie waren damals die Römer? Kann das sein, dass ein Römer wirklich dem Simon Petrus ein Ohr abschneiden will? Waren die so blutrünstig? Wie war eigentlich in der Epoche oder in dieser Zeit, was war eigentlich der Ansatz? Was waren eigentlich gerade die innerjüdischen Spannungen? Also es geht in eine komplette historische Feedbackschleife. Und bis diese Serie am Ende überhaupt erst am Set gelangt, haben da schon hunderte Augen drauf gesehen, hunderte Experten drüber geschaut. Es gibt super viel Feedback und diese drei Schreiber nehmen dieses Feedback mit auf, probieren das nochmal umzuarbeiten. Dann kommt dieses fertige Skript ans Set und am Set geht es erst richtig los, weil dann Dallas Jenkins live quasi performen muss und sagen muss, oh nee, das klingt immer noch komisch. Ich kann dich nicht nachvollziehen, ich verstehe deine Charakterentwicklung nicht. Matthäus, sag mal ehrlich, wie würdest du jetzt gerade darauf reagieren? Und Matthäus, der Schauspieler, sagt, naja, also ich finde das eine Farce, was hier passiert. Ich muss mich hiervon distanzieren. Okay, dann geht drei Schritte zurück. Also die Schauspieler bringen ihren Charakter mit rein. Das Casting dieser Schauspieler ist eine komplett neue Welt. Dallas betet über jede Casting-Entscheidung so viel mit seiner Frau zusammen und aus Impulsen heraus werden Entscheidungen getroffen, wo teilweise die Lebensgeschichten dieser Schauspieler 1:1 passend sind auf das, was die Charaktere in der Serie erleben. Das heißt, die Schauspieler, die ihr dort seht, die übrigens zum Großteil Atheisten sind, geben den biblischen Charakteren einen Charakter, der authentisch ist, weil sie es auch erlebt haben. Genau, das heißt, die ganze Produktion dieser Serie ist eine, und damit will ich, das ist eigentlich so mein Hauptpunkt, den ich sagen will, der eben, den ihr gerne nutzen könnt, ist die authentischste und die bestvorbereitetste und meiner Meinung nach auch die relevanteste Predigt unserer Zeit. Jede Predigt, die ihr hören werdet oder jede Predigt, die ihr gebt, ist, ihr habt begrenzte Mittel, ihr müsst jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag eine Predigt halten. Diese Serie nimmt sich 10 Jahre Zeit, um diese Geschichte zu erzählen. Genau, das ist quasi eine Kurzabfassung von dem, was wir hier auf die Leinwand bringen, was wir auf die kleinen Mini-Leinwände unserer Handys bringen, was wir in die Kinos bringen und auf Netflix bringen. Was mich so begeistert, was ich auch sagen würde, nutzt das. Nutzt das, um persönlich begeistert zu werden, nutzt es aber auch in euren Kirchen, wie ich jetzt die beiden Beispiele gehört habe, dass man eben von den Themen, die in der Serie passieren, drüber predigen kann, dass man sagen kann, wir zeigen diese Serie in Farsi, weil wir selber in Farsi nicht predigen können oder wie auch immer und erreichen ganz neue Menschen mit einer Botschaft des Evangeliums, nämlich mit dem gemeinsamen Nenner von uns allen, mit der Geschichte von Jesus. Und lass uns doch den Heiligen Geist den Rest der Arbeit machen. Lass uns doch den Heiligen Geist die Arbeit machen, was das in den Menschen jeweils auswirkt, weil wir sehen es in der Serie, es wirkt, also ein Encounter, eine, Begegnung mit Jesus macht nun mal, das kennt ihr aus eurem Leben auch, mit jedem Menschen was völlig Unterschiedliches. Genau.
Vielen Dank, Lukas, für euch, für den Einblick. Du weißt es nicht, aber du hast bei mir was einen alten Traum angetriggert mit der Erzählung von The Chosen. Und zwar, mein Schwiegersohn ist ja auch Schauspieler und der hat mir damals die Serie Breaking Bad empfohlen. Die Geschichte eines Menschen, der böse wird, und die ist so gut gedreht, sagte, das sind die besten Schauspieler der Welt und die besten Drehbuchautoren. Und da kam bei mir die Idee, wie wäre es, wenn wir Gottesdienste gestalten, die dann aufhören, wenn es am spannendsten ist. Und ich unbedingt wissen, wie geht es weiter. Weil unsere Gottesdienste sind alle vertikal ausgerichtet. Das heißt, die haben einen Anfang und die sind nach oben Ende. Am Ende eines Gottesdienstes ist alles irgendwie rund. Und eine Story ist horizontal erzählt und die hört an einem bestimmten Punkt auf, das nennt man Cliffhanger, und du willst wissen, wie geht es weiter. Und also das wäre nochmal eine Gemeinde, die sowas macht. Da würde ich nochmal mitmachen, glaube ich. Von daher hast du mich da getriggert. Hast du Zahlen im Kopf? Einfach, du hast gesagt, ganze Welt und es gibt überall Filme, die untertitelt sind, aber wo? Hast du mal ein paar Zahlen, um das konkret zu machen?
Also es wächst zu schnell, um das irgendwie heute accurate darstellen zu können, aber wir hatten, als wir Staffel 2 rausgebracht haben, hatten wir, glaube ich, ungefähr 500 Millionen Views in der App. Und das ist jetzt schwer zu sagen, weil in der App, also ich probiere das immer mal in Erfahrung zu bringen, mal wirklich eine accurate Zahl zu haben, aber wir sind mittlerweile auf so vielen Plattformen. Also wenn es 500 Millionen Views in der App sind, unsere Premiere auf YouTube hat auch schon nochmal 500 Millionen Klicks, das heißt dann von Klicks runtergerechnet auf Personen, dann sind wir in Deutschland ein super kleiner Markt, also wir sind ja auch einfach nicht so viele Menschen. In den USA kennt die Serie quasi jeder. Da gibt es, glaube ich, keinen, der die Serie nicht kennt oder nicht gesehen hat. Das sind, ja, die haben 350 Millionen Leute. Also es ist schwer zu sagen, aber wir sind, ich würde sagen, kurz vor 1 Milliarde Menschen, die es gesehen haben. Also so jeder Achte ist, ich schätze mal, am Ende des Jahres hat es ungefähr jeder Achte auf der Welt gesehen. Und das heißt jetzt vielleicht jeder Zehnte, jeder Zwölfte. Genau, also es ist unfassbar. Also ich kann nirgends hingehen, egal wo ich drüber rede, egal in welchem Kontext, ob christlich oder nicht, es gibt immer extrem viele Menschen, die Serie schon gesehen haben. Jetzt gerade durch Netflix ist natürlich nochmal ein Riesenbooster, dass Leute die Serie einfach auf Netflix sehen. Netflix macht keinen Unterschied da, ob die Leute Christen sind oder nicht. Und viele Menschen gucken sich's an. Ich habe jetzt immer wieder auch Leute in Veranstaltungen und auch bei Social Media, die sagen, hä, warum geht die eigentlich alle so ab hier mit Jesus und etc.? Die Serie ist doch Hammer. Ich muss jetzt nicht an Jesus glauben, nur weil ich die Serie sehe. Also es gibt sehr, sehr viele Atheisten, die sich für die Serie interessieren. Es gibt viele Leute, die die Serie feiern aus dem Grund, dass es eine extrem gute Präsentation ist von der jüdischen Kultur der damaligen Zeit. Dadurch, dass wir halt eben viele jüdische Berater haben. Und ich glaube, die Zahl kurz vor 1 Milliarde Menschen, würde ich sagen, weltweit ist, also müsste man erstmal nochmal genau checken, aber das würde ich so sagen. Und der große Vorteil ist halt dadurch, dass wir ja immer noch gerade am Beginn sind. Wir haben jetzt erst die Hälfte der Serie überhaupt gedreht. Die andere Hälfte der Serie kommt ja noch, wird noch gedreht, sind wir immer noch am Anfang, die Serie auf verschiedene Plattformen zu bringen. Wir haben in Deutschland immer noch, 2-3 Mal ist ein RTL-Deal geplatzt, da sind wir noch dran. Wahrscheinlich kommt die Serie jetzt auf Vox raus. Bei BibelTV haben wir es auch schon gezeigt. Das heißt, im TV ist es in Deutschland, gibt es noch total viel Potenzial. Amerika hat jetzt gerade erst den ersten ganz großen Channel im Free TV, die es zeigen. Das heißt, wir sind immer noch am Anfang und haben schon fast 1 Milliarde Menschen erreicht. Und kleine Korrektur von dir nochmal, nicht mit dem Evangelium erreicht oder sie dazu gebracht, sich zu bekehren, sondern mit einem authentischen Jesus erreicht. Was das mit den Menschen macht, es gibt prominente Beispiele, viele Beispiele von Menschen, die sich klassisch bekehren. Ich war jetzt letztens erst auf einer Taufe von einer ZDF-Moderatorin, die sich durch die Serie bekehrt hat und eben den klassischen Weg gegangen ist mit, ich will Jesus in meinem Leben haben, ich will eine Taufe machen. Hat uns dazu eingeladen, was für ein emotionaler Moment. Aber gibt eben auch viele, die dabei bleiben. Ganz, ganz viele, und ermutigen die Leute auch in ihren jeweiligen Bereichen zu bleiben und sich von der Serie so inspirieren zu lassen, wie es ihnen gut tut und ihnen gar nicht irgendwas überzustülpen. Genau, weil wir eben merken, dass es gibt so viele verschiedene Kirchen, die immer sagen, ja, aber das Ziel muss doch sein, dass die Leute eine Beziehung zu Jesus haben. Das Ziel muss doch sein, dass die Menschen die Größe Gottes erleben. Das Ziel muss doch sein, dass die Leute die Bibel leben. Also wenn wir auf alle eure Ziele eingehen, dann können wir gar nichts mehr machen. Deswegen ist unser Ziel, einen authentischen Jesus zu präsentieren. Was das mit euch macht, ist eure Sache. Ihr könnt es gerne so sehen, ihr könnt die Serie gerne nutzen, um Menschen zum Glauben zu bringen. Ihr könnt die Serie auch gerne nutzen, um die Wichtigkeit von Maria darzustellen. Ihr könnt die Serie auch nutzen, um zu zeigen, wie relevant das Judentum ist, was für tolle Menschen die Juden waren. Ihr könnt die Serie dazu nutzen, was ihr wollt, weil wir können nicht alle eure Ziele in unsere Vision zusammenbringen. Und dadurch, dass die Vision, wie du ja auch gestern gesagt hast, Klaus, immer auch Theologie ist gleich Biografie, entspringt die Vision dieser Serie nun mal aus dem Herzen von Dallas Jenkins, der sie geschrieben hat. Und er hat sehr viel Zerbruch erlebt und er hat erlebt, dass er nicht der Retter der Welt ist. Er hat einen riesengroßen Film in Hollywood produziert und er ist komplett gefloppt. Er hat erlebt, dass er die Welt nicht retten kann. Und er hat für ihn hat eine sehr große Bedeutung die Geschichte von der Speisung der 5000, wo ein kleiner Junge ein paar Brot und ein paar Fische bringt und Jesus rettet damit die Welt. Und das ist der Ansatz von ihm und deswegen ist es auch der Ansatz von uns allen, zu sagen, du musst nicht die Welt retten, du musst nicht die Menschen satt machen, sondern du musst nur deine Brote und Fische bringen und den Rest beim Rest einfach nur zusehen. Und deswegen habe ich hier mein Lieblingsshirt an, komm und sieh selbst, bring deine Brote und Fische und dann schau zu, was passiert. Genau, also unser Ansatz ist immer, komm und sieh selbst. Das heißt, das würde ich auch empfehlen, die Serie zu zeigen, weil sie eben auf eine emotionale Art und Weise Themen rüberbringt und es ist wirklich unfassbar. Du hast vor dir, wenn du 100 Leute vor dir sitzen hast, hast du halt eben 100 Einstellungen und eigentlich 100 Sachen, die du sagen müsstest, weil du ja jedes Leben erreichen musst. Und die Serie spricht bei jedem einfach das an, was die Person gerade im Kopf hat. Deswegen würde ich volle Kanne empfehlen, zeigt die Serie. Wenn man es in Form von einer Predigt macht, würde ich eben mutig eigene Gedanken mit dazu mischen, mutig eigene Erlebnisse damit schildern, sagen, welches Thema dir vielleicht wichtig geworden ist. Aber ich würde es immer kombinieren mit der Serie selbst, weil sie einfach ein Potenzial hat, was wir nicht in Worte fassen können. Genau, das ist eine große, würde ich sagen, große Best Practice. Und es macht sehr viel Sinn, was auch viele Kirchen machen, das hat das ICF mal richtig lange gemacht, eine Predigtreihe zu machen. Weil der große Vorteil von der Serie ja auch ist, sie beschreibt ja die ganze Geschichte von Jesus. Und für viele Menschen ist es das erste Mal, dass sie überhaupt mit dieser Geschichte in Kontakt kommen und das wirklich als Learning sehen. Also sagen, ah, jetzt verstehe ich, wer Jesus ist. Ach krass, ich habe immer nur gehört, ich dachte, das wäre dieser Typ, der hier und da so Predigten gehalten hat. Jetzt verstehe ich das, der war so ein Wanderprediger. Ach, so kamen die Jünger zusammen. Ich dachte, die wurden ihm zugeteilt. Also wirklich Informationen zu geben. Deswegen macht eine Predigtreihe sehr viel Sinn, anhand von The Chosen quasi Jesus zu präsentieren in einer Gesamtstory. Und ob man das, würde ich halt immer gucken, ob man das halt nach innen gerichtet für die eigene Gemeinde macht, die wahrscheinlich viel von Jesus wissen. Da ist der, würde ich sagen, große Wert, eben Gottesbilder aufzubrechen. Also zu sagen, du hast immer gedacht, Jesus ist so, ha, schau mal hier. Nicht, dass es richtig wäre, sondern es ist ja auch eine Interpretation. Aber nach außen gerichtet würde ich genau das Gegenteil machen. Nach außen gerichtet würde ich sagen, guckt mal, wie toll Jesus war oder lasst euch inspirieren von dem Jesus. Nach innen gerichtet würde ich eher sagen, brich mal deine eigenen Jesusbilder auf und hinterfrag mal deine großen Glaubenssätze, die genau vielleicht gar nicht immer so biblisch sind. Also kann ich ganz einfach beantworten. Rechtlich gar kein Problem. Die Serie ist umsonst. Jeder soll die zeigen dürfen. Die soll so einfach wie möglich sein, diese Serie auch weiterzugeben. Deswegen einfach, was uns ganz lieb ist, eine kurze Mail schicken. Im Moment macht das die SCM einfach, oder Gerd macht das gerade, die Übersetzung oder die DVDs verkaufen. Einfach eine kurze Mail schreiben, ein kleines Formular ausfüllen, wo ihr es zeigt, wie viele Leuten ihr es zeigt, aber einfach mehr als ein Feedback an uns. Und dann könnt ihr die Serie einfach mutig zeigen. Ihr könnt zeigen, was ihr wollt. Das ist ganz, ganz frei. Wie man das technisch macht, man kann das einfach unseren YouTube-Link nehmen und auf YouTube von YouTube streamen. Man kann das über die App zeigen, bitte. Genau, wir haben es runtergenommen, als es in die Verhandlungen mit dem TV ging, mit RTL. Aber ich bringe es jetzt gerade, nächste Woche kommt wieder Folge 1. Also wir bringen jetzt vor Staffel 3 alle nochmal auf YouTube raus. Und dann ist es wieder komplett verfügbar. Genau, du kannst zeigen, was du willst. Die einzige kritische Sache ist, wenn ihr es auf YouTube hochladet. Ja, da sagen wir, da halten wir den Deckel drauf. Das, was auf YouTube gezeigt wird, kommt von uns. Die Szenen kommen von uns. Sobald es über 8 Minuten sind, geht bei uns so ein Trigger los, so ein Alarm. Da hat jemand... Genau, voll. Gerne raushauen. Einfach zeigen. Und zu der technischen Sache ist es leichtest dann natürlich einfach, sich eine DVD zu kaufen. Dadurch hast du es dann als Datei und kannst es irgendwo zeigen.
Das ist ein gutes Abschlusswort. Und übrigens auch, wenn Jesus seine Botschaft selber ausgerichtet hat, haben die Leute auch damals sehr unterschiedlich reagiert. Das ist ja auch so. Auf jeden Fall ein super spannender Ansatz. Und vielen Dank, Lukas Furch, für die Präsentation von The Chosen und die Möglichkeiten. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.